ARD.
Weißt du, woran mich die Bundesliga-Tabelle erinnert? Die erinnert mich irgendwie an so eine handelsübliche Kreisliga-Tabelle, wo man dann gerne mal eine Liga hat mit einer ungeraden Anzahl an Mannschaften. Und so ist es in der Bundesliga letztendlich auch in der Kreisliga. Hat einer immer spielfrei dann am Wochenende? Wird immer geguckt, oh, wer hat spielfrei, wer kann rausgehen samstagsabends? Und in der Bundesliga hat derjenige spielfrei, der gegen die Bayern spielt.
Und geht vorher raus, oder was?
Würde vielleicht sogar helfen. Wäre ja vielleicht mal eine Maßnahme. Vielleicht ist das, was man braucht gegen die Bayern.
Dann merkt man, dass du in den 90ern Fußball sozialisiert wurdest. Da war das auch noch eine Hilfe für die Bayern übrigens.
Aber das ist tatsächlich ja so, die Bayern außerhalb der Konkurrenz ist jetzt auch keine totale Neuigkeit, aber es wird trotzdem an jedem Wochenende einen Verein geben, der sich daran versucht, die Bayern zu knacken. An diesem Wochenende ist es ausgerechnet der Tabellenletzte, Borussia Mönchengladbach. Sprechen wir gleich ausführlich drüber. Wollen erstmal ganz offiziell begrüßen hier zur Vorschau auf das Bundesliga-Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. An meiner Seite heute Jens Walbrot.
Tobi, schön, dass du auch mit dabei bist.
Und ich bin Tobi Schäfer und freue mich auf dieses Bundesliga-Wochenende. Ich finde, da sind sehr viele interessante Partien mit dabei. Wir werden über alle mal sprechen, Jens. Und genauso wie wir wissen, wer Tabellenführer ist nach dem Spieltag, nämlich der FC Bayern logischerweise, wissen wir ja jetzt heute nach dieser Folge auch schon, wie die Elf des Tages aussehen wird.
Genau.
Wir wollen uns, wir wollen uns da nochmal.
Könnt euch zu 100% drauf verlassen.
Das haben wir schon mal gemacht, dass wir in der Vorschaufolge schon mal die Elf des Spieltages prognostiziert haben. Mit so mittelmäßigem Erfolg, glaube ich, kann mich aber nicht mehr so richtig erinnern.
Also mittelmäßig ist schon hochgegriffen. Ich glaube, es gab am Ende zwei Überschneidungen.
Ne? Ja, aber immerhin gab es welche.
Ja, das stimmt.
Und das wollen wir auch heute machen. Wir picken uns bei jedem Spiel ein, zwei Spieler raus und bauen uns aus allen dann eine Elf des Spieltages, wo wir beiden glauben, das könnten Spieler sein, die vielleicht dem Spieltag oder dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Und wir beginnen aber natürlich mit der Partie, die wir gerade schon angesprochen haben. Mit Gladbach gegen die Bayern am Samstagnachmittag. Letzter gegen Erster. Es könnte ein schlimmer Nachmittag für Gladbach werden, sagen wir es mal so.
Also ja, auf jeden Fall.
Ist jetzt die offensichtlichste Vermutung.
Ja, total. Also ich wüsste jetzt gerade, also wir haben in der vergangenen Woche schon versucht, die Gladbacher stärker zu reden, als sie augenscheinlich sind. Und ich werde diesen Fehler jetzt nicht nochmal machen. Es gibt mit Sicherheit so ein, zwei Dinge, die man da irgendwie erwähnen kann, aber grundsätzlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich Gladbach was gegen die Bayern holt. Also, wer holt im Moment was gegen die Bayern?
Den Anspruch haben sie in Gladbach aber auch, glaube ich, gar nicht. Die Probleme, die sie haben, finden drumherum statt. Dieses Spiel gegen Bayern ist vielleicht gerade deswegen aber auch dann ein total einfaches, weil du natürlich überhaupt nichts zu verlieren hast. Andererseits gehst du da mit, weiß ich nicht, zu Hause ja vor allem auch, mit 1,6 oder 1,7, möglicherweise sogar zweistellig, weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht dran, aber wenn du da so eine richtige Reise kriegst, das trägt jetzt dann auch nicht zur Gesamtlage, zur Gesamtstimmung bei.
Nee, also ich finde, das ist tatsächlich total schwierig. Na klar, du hast nichts zu verlieren, aber eigentlich sind sich ja alle bewusst, dass das fast ein Spiel ist, dass du gar nicht, also eigentlich, ich will nicht sagen, du musst nicht antreten, das wäre natürlich bescheuert, aber diese Diskrepanz, es geht dann am Ende ja irgendwie schon vor dem Spiel so gefühlt um eine Durchhalteparole. Und das finde ich irgendwie schwierig. Wobei, also wie gesagt, ne, du kannst auch schon Punkte finden, weiß ich nicht, Bayern hat Dortmund in der zweiten Halbzeit gezeigt, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Bayern zu ärgern, hat Augsburg auch gezeigt, dann ist es über Intensität, über vor allem Pressing und da war Gladbach zuletzt wirklich besser, auch wenn es kassieren sie die Gegentore vor allem nach Standardsituationen und wegen individueller Fehler. Aber sie haben zum Beispiel auch den Ball von allen Teams am schnellsten erobert am gesamten Spieltag. Und das ist eine total krasse Entwicklung verglichen mit Gladbach davor. Mhm. So, also das bedeutet, das, was Eugen Polanski irgendwie will, wofür er steht, Pressing eher ballbesitzorientiert, so dass möglicherweise verfestigt sich das, aber die individuellen Schwächen in der Mannschaft sind halt einfach so groß, dass dir das am Ende wahrscheinlich gar nichts bringen wird gegen diese übermächtigen Bayern.
Der Kicker hat geschrieben, es fehlt auch so ein Abwehrchef bei den Gladbachern.
Ja, den haben sie ja verkauft und haben es als Erfolg verkauft.
Ja, ne? Aber was ist dann mit einem Nico Elvedi? Warum kann der nicht in dieser Rolle funktionieren? Die Erfahrung hat er ja.
Er hat die Erfahrung, ich halte ihn eigentlich auch für einen fußballerisch wirklich guten Spieler. Er hat ja schon immer so diese Problematik gehabt, dass er zwischendurch so individuelle Konzentrationsaussätze hatte. So, dafür stand er ja immer so ein bisschen auch. Und mit Itakura wäre das vielleicht sogar eine Kombi, an der man sich so ein bisschen hochziehen kann. Aber Itakura haben sie halt einfach abgegeben. Mhm. Und er allein Elvedi allein, dem hätte ich das auch in der Vergangenheit eigentlich eher nicht zugetraut, weil so gefühlt ist er ja so auf seinem in der Entwicklung schon auch ein bisschen stehen geblieben. Es gab ja immer so die Gerüchte, ja okay, der geht jetzt nach England, der macht den nächsten Schritt und so, aber der ist ja dann immer irgendwie ausgeblieben, was für Gladbach vielleicht sogar eine Zeit lang auch wirklich gut war, wo er selbst persönlich aber möglicherweise irgendwie so den nächsten Sprung verpasst hat. Und es ist ja auch immer eine Frage, wie bist du so eigentlich von deinem Charakter her? Und möglicherweise ist er auch einfach nicht der, der dann an der Stelle tatsächlich die Leaderrolle übernehmen kann.
Ja, kann man nicht von jedem verlangen, ne? Wenn du charakterlich eher zurückgenommen bist, dann ist es dann schwierig, auf dem Platz voranzugehen. Und so eine Situation trägt natürlich nicht zu einem Selbstbewusstsein des Einzelnen bei, dass du irgendwie auf einmal was entwickelst, was vorher nie da war. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie in Gladbach schon so ein bisschen auch über dieses Spiel hinaus gucken. Danach ist DFB-Pokal, da spielt Gladbach gegen Karlsruhe. Das ist ja schon dann eher wieder ein Spiel, wo du dich wieder fangen kannst, wo du dir Selbstvertrauen zurückholen kannst, dann müssen sie zum FC St. Pauli und dann ist das Derby gegen Köln und alles findet möglicherweise mit Eugen Polanski statt. Findest du das richtig, jetzt die Zeit ihm noch zu geben bis zur nächsten Länderspielpause? Oder ist das Risiko zu groß, dass man spätestens da dann wirklich einen neuen Trainer holen muss, aber da liegt das dann noch mehr in Scherben als jetzt schon?
Gegenfrage, Tobi, welchen Trainer sähst du gerade, der da an der Stelle einen besseren Job machen könnte? Also für mich ist es tatsächlich eher ein strukturelles Problem, weil sie sich, und da muss man Roland Wirkus halt einfach auch nochmal nennen, im Sommer irgendwie verspekuliert haben mit diesem Transferfenster. Ne? Sie kommen dazu, das darf man nicht vergessen, kommen diese ganzen Verletzungsprobleme. Das ist ein riesiges Thema, gerade mal wenn du auf bestimmte Statistiken guckst. Also Gladbach hat, was die Offensive angeht, 6 Tore gemacht, ist der schwächste Wert. Und statistisch wären sie da aber Sechster, also beziehungsweise wahrscheinlichkeitsstatistisch, also wenn man die wahrscheinlichen Tore nehmen würde, wären sie Sechster in der Liga. So, das heißt, sie haben einfach die Buden nicht gemacht. Dir fehlt mit Kleindienst natürlich total wichtiger Spieler, dann fällt dir Honorar noch aus, dann fällt dir Hack noch aus, dann bricht dir irgendwie die Offensive weg, das ist dann schon irgendwie auch ein Faktor. In der Defensive ist es übrigens genauso, ne? Also es gibt auch in der Defensive bei keiner anderen Mannschaft so eine große Diskrepanz zwischen wahrscheinlichen Gegentoren, da wäre Gladbach auch Sechster, zu kassierten Gegentoren. Mhm. So. Also an der Stelle finde ich, ist es einfach dann auch ein bisschen unfair zu sagen, ja gut, dann müssen wir jetzt den nächsten holen, weil der Eugen kriegt es da nicht hin. Auf der anderen Seite, sie haben gute Spiele gezeigt, 1-1 gegen Leverkusen, mit ein bisschen Glück kannst du da vielleicht sogar gewinnen, dann auch das 0-0 gegen Freiburg, das gewinnst du mit ein bisschen Glück sogar auch und dann kommen danach immer so totale Spiele, wo du denkst, so Alter, was ist mit denen? Ne? Mit Union und dann gegen Frankfurt liegen sie zur Halbzeit 0-5 hinten und so. Das finde ich, kann man dann als Gegenargument schon auch anführen. Ich bin trotzdem Team, gebe dem die Zeit, ich halte ihn für einen guten Mann und ich sehe tatsächlich, auch wenn das sich in Tabellenplätzen und in Ergebnissen nicht niederschlägt, auch, dass sich am Spiel der Mannschaft was verändert.
Aber ein bisschen Friedhelm Funkel geht doch immer, oder nicht?
Ja, aber das ist ja noch zu früh für Friedhelm.
Was macht den Gladbach an Hoffnung gegen die Bayern? In 52% der Bundesligaspiele hat Gladbach gegen die Bayern gepunktet. Nur ein einziges Team hat noch eine noch höhere Quote. Kennst du das Team?
Eine noch höhere Quote gegen die Bayern?
Ja, in noch mehr Spielen gegen die Bayern gepunktet. Ist kein Team, was aktuell in der Bundesliga spielt und auch nicht in der zweiten und auch nicht in der dritten. Und auch nicht in der Regionalliga, sondern ich glaube, es ist die SG Wattenscheid.
Ach so, ja okay, aber die haben auch nur 3 Spiele
gegeben. Ja,
genau. Nein, 3 geht nicht, 4. 2 Jahre Bundesliga, ne? Wattenscheid 09.
Ja, auf jeden Fall klammert man sich vielleicht an so einen Fakt. Und wir müssen natürlich noch über die Bayern reden. Und da ist natürlich gerade aktuell ein Name ganz weit oben in den Schlagzeilen. Es ist Lennart Kahl, der mit 17 sein erstes Champions-League-Tor geschossen hat, der jüngste deutsche Champions-League-Torschütze aller Zeiten ist und er danach außer sich war vor Freude.
Ja, bei Champions-League-Hymne war auf jeden Fall Gänsehaut, weil wo ich als Zuschauer noch oben war, habe ich auch schon immer Gänsehaut gehabt und es ist natürlich ein Traum, da unten zu stehen. Und ja, wie gesagt, gerade ich habe einfach geschossen am drin.
Ja, man merkt auch im Interview, Karl wie eine Hundeschnauze. Alter. Karl der Große mit 1,68.
Rasierter Hund oder was?
Mehr Karl Lauer fallen mir jetzt nicht zu dem ein. Aber der Hype ist real. Es ist ein bisschen deutsche Said El Mala, Lennart Karl. Und einige fordern ihn jetzt schon in die Nationalmannschaft. Und ich kenne einen, der gehört überhaupt nicht zum Hype-Team und der sitzt hier neben mir. Jens, der will das ein bisschen runterkochen.
Du, ich bin grundsätzlich totaler Fan davon, dass auch beim FC Bayern junge Spieler Chancen bekommen. Und ich finde, dass wir sagen ja Vincent Kompanie, das wirklich sehr, 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 sehr pragmatisch und am Ende auch klug managt und dass Lennart Kahl das dann zurückzahlt mit diesem unglaublich schönen Tor gegen Brügge finde ich auch, ist eine richtig geile Geschichte. Er hat vorher halt einmal in der Bundesliga in der Startelf gestanden, gegen Hoffenheim. Hat er natürlich passenderweise auch direkt ein Tor vorbereitet, aber war insgesamt sehr durchwachsen. So, und deswegen gib dem Jungen doch nochmal ein paar Spiele, bevor du ihn in die Nationalmannschaft redest. Ja. Weil ich erinnere an Namdi Collins, der vorher noch mehr gute Spiele gemacht hat, der dann dabei war und für den die Aufgabe dann offenbar eine Nummer zu groß war. Ne? Also von daher, ich finde das super. Ich finde, lass uns das beobachten. Aber jetzt in die Nationalmannschaft zu früh.
Ja, es ist der gleiche Fall wie bei El Mala. Ne? Er muss erstmal zeigen, dass er auch ein gestandener Bundesliga-Spieler ist. Aber das sehe
ich
anders.
Ich finde, El Mala, der hat eine ganze Saison dritte Liga als 18-Jähriger gespielt. Also das ist ja wirklich die Klopperliga unter den deutschen Profiligen, muss man ja einfach so sagen. So, da musst du dich als 18-Jähriger erstmal behaupten, das ist ultra schwer. Ja,
ist aber auch nochmal, glaube ich, 2 oder 3 Jahre älter als Lennart Kahn.
Nee, der ist 19.
Ja, das sind 2 Jahre.
Anderthalb. In der dritten Liga bei Viktoria war er 18.
Soll ich den Taschenrechner rausholen?
Trotzdem, also es ist trotzdem was, der hat schon ein Jahr Männerfußball oder Herrenfußball an der Stelle, Seniorenfußball gespielt. Das ist ein Unterschied, auf jeden Fall.
Ja. Und Lennart Kahl trotzdem mit dem höheren Marktwert, 20 Millionen. El Mala ist, glaube ich, gerade 17 oder 18 oder so, ist ja auch egal.
Nur? Da frag mal in Kölner.
Auf jeden Fall finde ich es super wichtig für die Bayern, dass sie gerade in solchen Spielen wie jetzt in der Champions League gegen Brügge war das, ne?
Ja.
Kannst du so einen Spieler natürlich auch bringen. Der hätte jetzt nicht gespielt, wenn sie gegen PSG oder Man City oder so gespielt hätten. So, dann bringst du Kahl nicht von Beginn an. Das sind die Spiele. Ich glaube jetzt auch gegen Gladbach kannst du ihn auch bringen, denn du brauchst auf der 10 ja aktuell so ein bisschen die Entlastung, dass nicht Harry Kane permanent auch den 10er spielen muss. Denn so hatte ich mir das eigentlich am Anfang der Saison nicht gedacht.
Aber welche Position spielt Harry Kane gerade eigentlich nicht?
Ja, ich würde mich vielleicht irgendwann sogar noch im Tor, möglicherweise. Aber so hatte ich mir das nicht gedacht am Anfang der Saison, als es immer hieß, wir brauchen einen Backup und einen Ersatz für Harry Kane, um ihn zu entlasten. Und dann haben sie einen geholt und dann spielt Harry Kane aber trotzdem, aber nicht auf der 9, sondern spielt er eben auf der 10 und verpasst so gut wie keine Minute. Ich habe mir mal das mal rausgerechnet. Der hat von allen Bayern-Minuten bisher nur 94 Minuten pausiert. Also ein Spiel ausgesetzt von 12 Pflichtspielen. Das ist schon ein relativ hohes Pensum. Trotzdem finde ich auch für einen 32-Jährigen. Klar, er ist glaube ich auch so ein bisschen Typ Manuel Neuer. Der will auch immer spielen und der kann gut mit seinem Körper umgehen. Aber der läuft zum Beispiel auch mehr als Joshua Kimmich.
Also für mich ist er eher so Typ Lewandowski von der also du hast ja bei Lewandowski auch immer das Gefühl, der wird mit jedem Jahr, dass er spielt, fitter. Das läuft sich so langsam aus in Barcelona.
Ja, aber der hatte nochmal eine andere Physis auch. Der war ja schon auch nochmal ein bisschen drahtiger und spritziger.
Ja, aber vielleicht tust du Harry Kane dann auch da ein bisschen Unrecht, wenn du sagst, irgendwie der wirkt nicht so fit. Also ich glaube, der ist ultra professionell und der ist halt vor allem, und das finde ich für seinen Stellenwert generell in jeder Mannschaft, in der er spielt, total bemerkenswert. Er ist halt einfach ein ultra teamfähiger Spieler. So, also das ist halt, und dass er dann sozusagen diese, in Anführungszeichen, Strapazen auf sich nimmt, das spricht ja auch dann an der Stelle total für ihn. Und ich würde sagen, und das kann man bei einem 32-Jährigen, der international mega erfahren ist, auch so machen, dass der FC Bayern wahrscheinlich einfach sagt, ey Harry, sag mal ehrlich, kannst du spielen? Dann kannst du den, glaube ich, auch glauben, dass der spielen kann.
Aber eins darf natürlich nicht passieren, er darf sich nicht verletzen. Das wäre der absolute Worst Case. Wir wollen es nicht jinxen und wünschen das auch sowieso ja niemandem. Aber so wie die Bayern aktuell auftreten, sind sie einfach nicht zu schlagen. Das ist maximal beeindruckend und deswegen, um auf unser Thema vom Anfang zurückzukommen, wird natürlich auch einer vom FC Bayern in der Elf des Tages stehen. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es ist Harry Kane.
Ja, also ich habe entweder Kane, Ulisse, Diaz, dann nehmen wir Harry Kane. Beim letzten Mal haben wir ihn ja sträflich ignoriert, sogar nachher obwohl er 3 Buden gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, hatten wir den drin? Weiß ich nicht mehr genau.
Und wir könnten ihn ja auch flexibel einsetzen. Das heißt, wenn wir nachher merken, uns fehlt noch ein Linksverteidiger, dann
ist Harry Kane einfach,
Harry Kane.
Ja, wobei man an der Stelle ja sagen muss, auch Konrad Leimer spielt ja als Außenverteidiger auch in Zentrumspositionen ultra effektiv. Ne? Also in der Champions League auch 3 Buden vorbereitet, super Spiel gemacht. Also das scheint ja auch dann irgendwie Teil des Kompaniesystems zu sein, dass einfach jeder Spieler da, wo er gerade gebraucht wird, dann eingesetzt wird und zwar dann auch flexibel im Spiel anpassbar.
Ja, das muss man auch mal sagen, Kompanie, Vertrag verlängert bis 2029, alles total geräuschlos, mega Kompliment an die Bayern, dass das diesmal nicht vorher irgendwie durchgesickert ist, das spricht sehr für die Bayern, spricht sehr für den Trainer, für das Verhältnis zur Mannschaft und man muss einfach, glaube ich, aktuell mal sagen, die Bayern stehen da oben nicht, weil sie so Leute haben wie Kane und so, sondern weil sie einfach insgesamt die beste Fußballmannschaft sind, am besten miteinander funktionieren. Du merkst denen ja auch dieses Miteinander an, diese Spielfreude, dieser Einsatzwille, die Laufbereitschaft, Bereitschaft und da hat der Trainer, glaube ich, einen sehr großen Anteil daran, der das so zusammengefügt hat, wie es jetzt eben ist. Ne? Die Mannschaft wurde ja jetzt nicht total umgekrempelt, sondern der Trainer hat mit punktuellen Verstärkungen einfach jetzt da ein Gebilde geformt, was auch international, glaube ich, richtig weit kommen kann, auch wenn wir das am Anfang der Saison kritisch gesehen haben. Aber das Spiel gegen, ich glaube, ist PSG irgendwann das nächste Champions League-Spiel?
Genau.
Da werden wir natürlich dann sehr viel schlauer sein. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der Bundesliga und dem nächsten Spiel, das sehr, sehr spannend sein könnte, nämlich mit dem Topspiel am Samstagabend. Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Köln. Die Dortmunder in der Champions League wieder hochseriös, hatten sich von diesem Spiel in München erholt. Aber Köln kann in der Tabelle mit dem BVB gleichziehen, punktemäßig.
Ja.
Ist das realistisch? In Dortmund schwierig wahrscheinlich.
Ach, also ein Sieg halte ich schon jetzt für nicht total wahrscheinlich, aber ich sehe bei dem Spiel schon auch ein gewisses Unentschiedenpotenzial, ehrlicherweise.
Ja. Glaube ich tatsächlich auch. Erstes Mal natürlich, weil Dortmund so ein bisschen die Belastung der Champions League hatte, vielleicht ein bisschen müder ist als die Kölner. Und weil Köln es immer schafft, in den Spielen sehr geringe Abstände haben zum gegnerischen Ballbesitz führenden, Ballführenden, also zum Gegner, der den Ball hat, meine ich, um es mal klar zu machen. Und der BVB ja mit viel Ballbesitz, mit viel Passspiel, und wenn Köln da so stört, wie sie es können, könnte das unangenehm werden für den BVB.
Ja, wobei Köln spielt ja jetzt kein klassisches Pressing, ne?
Ja, also aber sie sind schon immer, sie nerven schon.
Sie betreiben viel Aufwand, ja, aber es ist jetzt nicht dieses klassische, wir gehen in jeden Zweikampf oder in jede Situation auf dem Platz mit einer möglichen 1-gegen-1-Positionierung, sondern das ist ein bisschen subtiler, sag ich mal, ne? Also eher aus so einer fluiden Ordnung heraus, und das, ja, das kann dem BVB schon auch, glaube ich, Probleme machen, weil Dortmunds, also sie haben ja den Ballbesitz vor allem, um Stabilität zu behalten, ne? Also die spielen ja dann häufig auch den Ball von einem Flügel rüber auf den anderen und so, um die Lücke dann halt eben zu suchen. Und das funktioniert gerade aber, finde ich, weil Guirassy ja wirklich, dem merkt man ja seine Verletzung, die er vielleicht noch nicht ganz auskuriert hat, vielleicht sind es auch irgendwelche Nachwirkungen oder so, das merkt man ihm total an. Und da merkst du schon, finde ich, wie wichtig er ist, ne? Also auch wenn sie jetzt in der Champions League wieder 4 Buden gemacht haben, sie kommen gerade, finde ich, nicht zu diesen ganz zwingenden Situationen im Strafraum. Jetzt in der Champions League waren es auch 2 Fernschüsse, und das ist schon ein Faktor, den sie gegen Köln, würde ich sagen, brauchen werden. So, dass sie das Zentrum auch so dominieren können, dass sie sich die Lücken da freispielen, weil die wird Köln ihnen halt einfach nicht per se so zur Verfügung stellen, wie es zum Beispiel Union im Heimspiel der Dortmunder gegen Union gemacht hat. So, ne?
Ja, Effektivität wird wieder gefragt sein. Dortmund schießt von allen Bundesliga-Teams am wenigsten aufs Tor.
Ja.
Das ist schon auch bemerkenswert, finde ich. Aber sie haben dann eben schon auch Leute, die dann auch treffen können. Fabio Silva wäre dann jetzt ja auch mal eine Option, ihn vielleicht von Beginn an zu bringen.
Ja, wird ja so ein bisschen so gehandelt, ne? Der war ja jetzt, finde ich, in den Minuten, die er in der Champions League bekommen hat, fand ich ihn wirklich gut.
Und im Bayern-Spiel hat er auch frischen Wind reingebracht.
Ja, das war auch gut. Ich kann mir das vorstellen, auch einfach um Guirassy vielleicht wieder zurückzuholen auf das Level, weil, also der hat seit September nicht getroffen, Guirassy, das ist total außergewöhnlich für den. Klar, der wurde in der Champions League einmal angeschossen von Marcel Sabitzer gegen Athletic Bilbao, aber ansonsten hat er halt nicht getroffen. Und das ist schon erstaunlich, den brauchen sie. Und vielleicht ist sogar gegen Köln, also du wirst ja, ich vermute, Köln wird mit einer Dreierkette spielen. Das wird vielleicht sogar auch eher wieder die Variante mit Dominik Heinz sein. Vielleicht auch mal wieder mit Tom Kraus auf der halblinken Position. Beides ist aber ja eher so die Variante Stabilität vor irgendwie Spielwitz. Und die haben beide natürlich dann schon jetzt nicht zwingend das Tempo, um Adeyemi einzufangen oder so. Und um den in die Show zu kriegen, brauchst du einfach ein bisschen Bewegung da vorne.
Mhm.
So, und deswegen kann ich mir das schon auch vorstellen, dass sie dann sagen, okay, dann nehmen wir lieber einen fitten Silva, der dann halt die Lücken, die sonst Guirassy uns zur Verfügung stellt, organisiert, und dann kommen wir da durch. Aber, also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass das echt ein zähes Ding wird.
Mhm.
Also das ist tatsächlich auch in Richtung Unentschieden, vielleicht sogar, also Low-Scoring-Game geht. Irgendwie dann knappes Ding für ein BVB 1-0 oder so.
Wen picken wir deswegen für unsere Elf des Tages raus? Also ich hätte mir jetzt einen Dortmunder Innenverteidiger genommen, Waldemar Anton, weil erstes Mal ja sehr viel über ihn läuft, du hast es gerade gesagt, ne? Gerade so dieses Passspiel vom BVB, ich glaube, Anton ist einer, der mit der höchsten Passquote der Liga oder der die meisten Pässe spielt, und sie werden schon auch natürlich da gefordert werden von den Kölnern, auch in der Defensivarbeit. Könnte so ein Spiel sein. Oder könnte auch ein Spiel sein, wo du über eine Standardsituation einfach das Ding 1-0 gewinnst. Köln sehr anfällig bei Standards. Ja. Dass der BVB da vielleicht auch durch ein Tor nach einer Ecke oder so.
Deswegen bin ich bei Schlotterbeck. Also einmal auch potenzielle Standardgefahr und zum anderen, weil der halt einfach auch immer noch mal mit einem überraschenden langen Ball so ein Defensivkonstrukt komplett auseinanderreißen kann. So, das ist dann auch was möglicherweise dem FC Probleme bereiten könnte.
Dann notieren wir
Nico. Und natürlich, man könnte natürlich auch Said El Mahler nehmen.
Ja, wenn er von Beginn an spielt.
Wenn er von Beginn an spielt, ja.
Ja,
also.
Ich meine, Lukas Kwasniok macht das ja irgendwie ganz geschickt und irgendwie auch wieder nicht. Also er nimmt natürlich El Mahler schon aus der Schusslinie und sagt ganz ruhig, der muss erstmal ein gestandener Bundesliga-Profi werden. Der ist ein Spieler für besondere Situationen, aber da muss noch ein bisschen was dazukommen. Andererseits hängt er ihm aber auch schon den Rucksack an. Der wird uns mal ganz viel Geld bringen hier in Köln. Der wird irgendwann auf jeden Fall mal verkauft werden. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Also das natürlich wird das so sein, aber wenn du es auch noch sagst, das ist ja für El Mahler vielleicht auch nicht so gesund, wenn der jetzt schon so viel Lorbeeren umgehängt bekommt, lässt man vielleicht auch ein bisschen nach. Ich weiß jetzt nicht, was er für einen Charakter hat, aber letztendlich ist es auch schwierig, damit umzugehen. Und gerade in Köln, wo man gerne immer mit Hypes hantiert, muss man da, glaube ich, seinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen. Aber
also vielleicht ist es tatsächlich auch eine Art Kombination von interner und externer Kommunikation, weil du musst dem ja immer sagen, der trifft in jedem Spiel, der hat eine ultra, also immer wenn er spielt, hat eine ultra Torminuten, also Minuten pro Torquote, nee, warte mal, genau, Minuten pro Torquote, und dann sagst du ihm aber immer, Said, übrigens, du, Bank, weißt du, so, und vielleicht muss er dann, also nutzt er diesen öffentlichen Weg dann auch, um nochmal zu signalisieren, ey Keule, ich hab dich schon auf dem Schirm und ich weiß, dass du überragend bist, ich mach das hier zu deinem Wohl und nicht weil ich dich irgendwie blöd finde oder so. Mhm. Weil das ist ja dann schon auch so, die Wahrnehmung des Spielers ist an der Stelle, kann ja schon auch ein bisschen kurios sein. Wenn du zum ersten Mal startest, machst direkt das entscheidende Tor und dann sitzt du im nächsten Spiel da auf der Bank. Ne?
Naja, wir nehmen auf jeden Fall erstmal Nico Schlotterbeck rein in unsere Elf des Tages aus dem Spiel und kommen jetzt mal zu den anderen Partien am Samstagnachmittag. Die gehen wir alle durch und beginnen mit Eintracht Frankfurt gegen den FC St. Pauli. Ja, die Frankfurter, erst Liverpool in der Champions League, jetzt St. Pauli. Es sind die Kultgegnerwochen oder die Kultgegner-Tage gerade. Und Frankfurt schon wieder mit so einer Abreibung, schon wieder so viele Gegentore. Das bedeutet jetzt für das Spiel gegen St. Pauli, es muss auch endlich mal wieder ein Sieg her. Frankfurt wartet, glaube ich, seit fast einem Monat jetzt auf einen Sieg. Wir hatten sie sehr hoch eingeschätzt und jetzt haben sie eben diese enormen Defensivprobleme. Das ist ja schon eklatant, was die für Gegentore kriegen. In Liverpool kann man ja vielleicht sogar ein bisschen ausklammern, aber auch in der Liga rappelt es natürlich ohne Ende.
Findest du, dass man das ausklammern kann?
Also ich weil Liverpool natürlich eine andere Qualität hat.
Ja, andere individuelle Qualität, ohne Frage. Und dass man gegen die, genauso wie gegen Atletico, durchaus auch mal hoch verlieren kann, auch ohne Frage. Aber als ich das 1-1 war's, ne, von Ekitike gesehen habe, also ich finde generell, die erste Halbzeit war so Eintracht Frankfurt in a nutshell. Super Konter gegen einen eigentlich richtig starken Gegner, auch defensiv richtig starken Gegner. Tolles Tor. Und dann werden sie mit einem Ball, wird die Restverteidigung komplett ausgehebelt, mit einem einzigen Ball, und dann kriegen sie zwei Standardgegentore und liegen 1-3 hinten. Und ich finde, das beschreibt die Eintracht im Moment.
Ja, und das beschreibt auch Sportchef Markus Krösche, der fasst das auch nochmal zusammen und erwähnt dabei, woran es gerade liegt bei der Eintracht.
Ich finde, dass wir grundsätzlich die ersten 30 Minuten das gut gemacht haben, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass wir einfach erwachsen werden müssen. Natürlich, Liverpool ist eine gute Mannschaft und hat individuell eine hohe Qualität, aber im Grund geht es erstmal um Grundtugenden.
Ist das ein Problem bei Eintracht Frankfurt, dass die Mannschaft nicht erwachsen genug ist? Da kann man ja immer drauf kommen, wenn man sagt, das ist eine sehr junge Mannschaft, aber die ist ja jetzt auch nicht übermäßig jung. Die hat, glaube ich, ein gesundes Alter, finde ich. Eine gute Mischung aus Erfahrung und Jung. Also zumindest im Abwehrverbund kannst du jetzt nicht davon sprechen, dass da nur U21-Nationalspieler rumlaufen.
Nee, das ist schon so, aber trotzdem, es ist ja eine Frage der Gesamtorganisation, ne? Und ich finde zum Beispiel, das war auch bei dem, also dieses Gegentor gegen Union, das ist, glaube ich, das 0-2 gegen Union, wo Illich einfach auch nur einen Befreiungsball verarbeitet und dann direkt Oliver Burke über die linke Seite schickt und der ist komplett alleine durch. Da frage ich mich dann auch immer, wenn sie denn wirklich das Spiel mit dem Ball so sehr in die gegnerische Hälfte verlagern wollen und du musst dann deine Außenverteidiger so hochschieben, wie es die Eintracht dann auch an vielen Stellen macht, was ja mit Christensen und dann zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass er in eine gute Abschlussposition gekommen ist, brauchst du ja schon irgendwie noch eine Idee, wie du diesen ganzen Raum hinter dir, was die Bayern ja zum Beispiel überragend gut machen, wie du den verteidigen kannst. Und dann gibt es natürlich einmal so Sachen wie, hinder einfach den Gegner irgendwie daran, in so einen Vollsprint zu kommen, was gegen Ekitike schwierig ist. Aber vielleicht ist es dann auch eine Sache der Organisation, wie stellt sich eigentlich der Keeper in so einer Situation? Muss der vielleicht wie Manuel Neuer dann deutlich höher stehen, um auch mal einen langen Ball ablaufen zu können? Das wäre gestern gegen Liverpool wahrscheinlich auch schwierig geworden. Aber so, also das scheint eher eine organisatorische Frage für mich zu sein. Und gar nicht so sehr die Frage, ist da jetzt irgendein Spieler besonders jung oder besonders alt oder besonders unerfahren, sondern das ist eher so eine Konstruktfrage. Mhm. So, also das finde ich ist, da müssen sie sich Gedanken machen und da bin ich auch ein bisschen beim Trainerteam eigentlich.
Aber es ist eben auch die Frage des Keepers. Du hast es ja jetzt gerade angesprochen, sie haben jetzt wieder gewechselt auf Zetterer.
Ja.
Das mag jetzt gegen Liverpool erstmal nicht gut funktioniert haben, wegen der vielen Gegentore, ja, aber er ist grundsätzlich ist er ja einer, der ein bisschen mehr mitspielt als Kawa Santosch, den du eher mal anspielen kannst hintenrum und der Mannschaft offenbar mehr Stabilität gibt. Das belegen zumindest die Zahlen aus den Partien, wo er gespielt hat.
Ja, total.
Und ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war, auch so wie Dino Topmöller das erklärt hat, dass sie jetzt erstmal Kawa Santosch wieder rausnehmen, weil er offenbar noch nicht so weit ist nach seiner Verletzung. Das ist ja alles total plausibel. Und er hat auch gesagt, wir machen das jetzt auch erstmal so mit Zetterer. Der bleibt jetzt erstmal. Es wird jetzt kein Hop-on, Hop-off. Finde ich, ist gut und deswegen ist Zetterer für mich auch ein Kandidat für die Elf des Tages. Weil sie spielen jetzt gegen St. Pauli, die auch mit 4 Niederlagen in Serie jetzt nach Frankfurt kommen, natürlich da jetzt nicht mit der breitesten Brust auflaufen und Frankfurt was wieder gut zu machen hat. Und das könnte so ein Spiel sein, wo so ein Zetterer sich dann auch mal auszeichnet und damit dafür sorgt, dass Frankfurt ein Spiel gewinnt.
Fühle ich gar nicht, ey. Überhaupt nicht. Also ich sehe eher, also ich halte das Spiel total gefährlich für Frankfurt. Weil diese Situation, ne? Du hast einen Ball durchs Zentrum, der direkt in die Spitze weitergeleitet wird. Das ist natürlich St. Pauli Signature. Also da hast du, deswegen bin ich eher bei Chima Fujita oder vielleicht auch bei Daniel Sinani, vielleicht auch bei einem Abwehrspieler von St. Pauli oder bei Untunji.
Ja, ich habe jetzt den Frankfurter genommen, weil ich denke, dass Frankfurt gewinnt. Das würde ja bedeuten, du gehst von einem Sieg, von einem St. Pauli-Sieg aus?
Nee, also ich für mich ist Frankfurt schon der Favorit, Heimspiel. Ich halte das Spiel nur für ultra gefährlich. Und wenn, würde ich eher einen Frankfurter Offensivspieler nehmen, also eher einen Usun oder vielleicht mal einen Doan wieder, weil St. Pauli hatte zuletzt ja Probleme über die rechte gegnerische Seite, heißt die Oppi-Seite. Also die linke St. Pauli-Seite. Haben sie gegen die TSG, waren sie ultra offen. Das ist natürlich dann für Doan ein Fest. Das kann ich mir eher vorstellen. Und ich sehe natürlich schon auch die Problematik, dass St. Pauli gerade nicht so gefestigt wirkt. Und vor allem auch so das, was sie defensiv ausgemacht hat, dass ihnen das so ein bisschen flöten geht. Ich habe das Gefühl, sie wollen zu viel offensiv, zu viel mit Ball erreichen, weil sich weiterentwickeln und laufen dann oft in Situationen, in die sie in der Vergangenheit eher nicht gelaufen wären. Mhm. Das sehe ich schon. Deswegen, wenn Offensivspieler Frankfurt, dann eher so Doan oder so.
Ja, ich habe natürlich deswegen Zetterer genommen, weil wir auch einen Torwart brauchen für unsere Elf des Tages und weil ich ein Fan bin von ausgerechnet und es wäre ausgerechnet eben Zetterer, der jetzt dann vielleicht Frankfurt mit in die Erfolgsspur zurückverhilft. Aber ich schließe mich auch gerne der Meinung eines Experten an, in diesem Falle deiner.
Und lass das.
Und schreib Doan oder Usun mal hier auf den Zettel. Wir können ja nachher mal gucken, ob wir dann, wenn wir keinen Torwart haben, ob dann Zetterer nicht.
Wir haben ja Harry Kane noch.
Ja, stimmt. Wir machen weiter mit der nächsten Partie. Am Samstagnachmittag Augsburg gegen Leipzig. Die Augsburger haben sich jetzt ein bisschen gefangen wieder nach diesem Durchhänger. Leipzig ist der Best of the Rest aktuell in der Liga. Wen siehst du da vorne in der Partie? Ich glaube, das wird sehr, sehr umkämpftes, sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel.
Also ich sehe schon Chancen für Augsburg, ein Remis zu holen, aber eigentlich, also RB ist halt einfach, die sind wirklich so mit der unangenehmste Gegner, weil du weißt, im Zweifel reicht denen immer irgendwie ein 1-0 und das holen sie sich dann über eine individuelle Leistung, in eine individuelle Aktion und diese Gefahr sehe ich jetzt hier auch schon. Also dass du RB mit dem, was Augsburg zuletzt stärker gemacht hat als zu Saisonbeginn, so dieses intensive, hohes Stören, mutige Herangehensweise, das hat der HSV letzte Woche ja auch gezeigt, dass sie denen Probleme damit bereiten können. aber du hast einfach mit, also keine Ahnung, wo du da anfangen sollst, Nusa, Diomande, Odra Ogu, gerade da ist so viel individuelle Qualität durch, vor allem Tempo und Dynamik, wo ich dann sage, dafür ist mir die der Defensivverbund der Augsburger noch nicht gesettelt genug, dass ich da eher einen RB-Sieg sehe.
Ja, aber es sind die Teams, die die meisten Zweikämpfe in der Liga führen, deswegen, ich glaube schon, dass Augsburg dagegen halten wird, auch gerade zu Hause, aber letztendlich überragt dann schon auch die individuelle Qualität, glaube ich, von Leipzig. Ich sehe da auch eher einen Leipziger Sieg. Aber Augsburg hat es trotzdem ja geschafft, wirklich so ein bisschen zurückzukehren zu einer ja, Seriosität, die ihnen abhanden gekommen war. Habe ich zumindest das Gefühl. Sandro Wagner war sehr in die Kritik geraten und dann hat er es ein bisschen begradigt. Ihnen fehlen natürlich auch ein paar noch hinten.
Ja,
Kapitän
also,
fehlt.
Raul Leo fehlt, ja. Würde ich glaube ich auch eher auf einen Defensivspieler gehen, wenn du einen Augsburger willst. Also ich finde zum Beispiel auch Noah Massengo, Sechser jetzt, könnte man machen. Man könnte Fellhauer, je nachdem, könnte man möglicherweise auch machen, auch wenn der eher Achter spielt in der Regel. Aber wo wir einen Torwart suchen, was ist mit Finn Dahm? Mein Torwart-Joker für die Elf des Tages an jedem Spieltag.
Ja gut, wenn sie verlieren, ist als Torwart dann immer gut.
Aber wenn sie einen Punkt retten und also wenn sie verlieren, dann werden sie nicht 0-3, 0-4 verlieren, vermute ich. Und die Leipziger sind ja schon auch ein bisschen dafür bekannt, dass sie Chancen liegen lassen.
Mhm.
Also ich kann mir vorstellen, dass Finn Dahm eine gute Figur macht in dem Match.
Ja, schreibe ich auch mal auf. Ich hätte mir auf Leipziger Seite eher so einen Luke Heber aufgeschrieben, weil es auch so ein Zweikampfmonster ist, der dann vielleicht gerade gegen so ein zweikampfstarkes Team wie Augsburg auch gefordert ist, dagegen zu halten. Ich glaube, da werden auch ganz schön Energien freigesetzt, wenn so ein, keine Ahnung, wenn die da im Mittelfeld oder in den Abwehrreihen aufeinandertreffen. Ja. Aber ich schreibe auch gerne mal den Damen auf, denn etc. wurde mir ja verboten.
Warum? Der wurde dir überhaupt nicht verboten.
Wurde mir madig gemacht.
Nein, das ist einfach zu riskant, Tobi. Ich denke ja an unsere Glaubwürdigkeit.
Gut.
Das wäre das erste Mal.
Wir machen das nächste Spiel jetzt. Hamburger SV gegen den VfL Wolfsburg. Wo sich viele gefragt haben, ist es jetzt ein Endspiel für den Wolfsburger Trainer Paul Simonis? Was man jetzt so hört, eher nein. Also sie sagen, sie stehen jetzt noch weiter hinter ihm. Also er kriegt die Zeit. Wie siehst du das? Ist das ein Endspiel? Wenn sie verlieren, muss man dann handeln oder?
Ja, also auch da ist die Mannschaft halt einfach viel besser als der, also individuell betrachtet,
als
auf dem Papier.
Als die Ausbeute.
Als die Ausbeute, aber das ist ja beim VfL Wolfsburg eigentlich in jedem Jahr so.
Das ist Standard, ja.
Also von daher, weiß ich nicht, die haben ja auch schon alles ausprobiert. So, die haben ja gedacht, okay, jetzt kommen wir, greifen mal ganz tief in die Trickkiste und holen mal einen, mit dem gar keiner rechnet. Und das funktioniert ja offenbar auch nicht.
Aber was man jetzt so gehört hat, ist, dass er offenbar vielleicht ein bisschen zu nett ist als Trainer, zu viel laufen lässt, nicht intensiv genug trainiert.
Zu wenig, also du meinst nicht die Mannschaft nicht genug laufen lässt, aber zu viel Schlendrian laufen lässt.
Ja, genau.
So.
Okay. Dass er auch Einzelnen zu viel durchgehen lässt, dass er einem Amura Sachen durchgehen lässt, die andere vielleicht nicht dürfen, dass er also auch quasi so ein paar extra Würste verteilt. So, und das fliegt dir ganz schnell auf die Füße als Trainer.
Da bin ich bei dir,
ja. Und vielleicht brauchst du gerade in Wolfsburg, wo du immer einen Kader hast, der sich jetzt, glaube ich, nicht immer zu 1000% mit dem Verein identifiziert, mit der Marke VfL Wolfsburg, brauchst du vielleicht dann wirklich einen Trainer, der mehr Feuer gibt, der versucht, das irgendwie herzustellen. Und wenn du dann einen hast, der so ein bisschen laissez-faire und der nette Kumpel, das funktioniert dann vielleicht nicht. Oder wir brauchen da Friedhelm Funkel, ich weiß es nicht.
Auf keinen Fall geht Friedhelm Funkel nach Wolfsburg. Ja, also ich kann das alles nachvollziehen. Das ist so, dass du nicht den Eindruck hast, da sind jetzt ganz viele Spieler, die für diesen Verein brennen. Ehrlicherweise fallen mir in der Geschichte nur zwei ein. Der eine ist Roy Präger und der andere ist Maxi Arnold. Vielleicht tue ich da auch dem einen oder anderen. Also Robin Knoche war ja auch ganz lange da und so. Aber
Effenberg?
Der hat richtig gebrannt, ja, nur nicht für den Verein.
Ja, dann spielen sie beim HSV in Hamburg. Der HSV zu Hause richtig stark, 2 Heimsiege in Serie. Ich glaube, das könnte der 3. Heimsieg in Serie werden für den HSV gegen die Wolfsburger, wie sie gerade sind.
Ja, also du hast halt schon als VfL Wolfsburg, das ist oft das Argument, einfach schon noch bessere individuelle Qualität. Und trotzdem kann ich das nachvollziehen, dass du das so siehst, weil das Problem, diese Anfälligkeit gegen hohes Tempo des Gegners, haben sie ja irgendwie richtig in den Griff bekommen, seit Luka Vucevic da ist. Und dass sie selbst auch besser pressen können, haben sie ja zuletzt auch gezeigt, auch in Leipzig. Das hilft gegen den VfL auch. Das hat man zum Beispiel ja auch beim Augsburg-Spiel gesehen, wo Augsburg 3-1 gewonnen hat. Trotzdem ist Wolfsburg eines der besten Standardteams der Liga. Und der HSV ist ziemlich anfällig bei Standardsituationen. Kann mir schon vorstellen, dass sowas dann irgendwie auch dazu führt. Also grundsätzlich rechne ich jetzt nicht mit vielen Toren und dann macht so eine Aktion, so ähnlich wie bei Dortmund-Köln, vielleicht den Unterschied. Deswegen bin ich da nicht zu 100% bei einem Heimsieg des HSV, sondern eher so bei 65.
Aber Wolfsburg kriegt auf jeden Fall ein Tor. Die haben noch nie zu Null gespielt.
Das stimmt auch, ja.
Ich habe mir Dompe rausgenommen als einer für die Elf des Tages. Könnte auch jeder andere Hamburger Torschütze sein.
Ich finde, Dompe ist ein super Pick, weil Wolfsburg über deren, also über die gegnerische linke Seite viel zulässt. Und das könnte man machen.
Da bin ich aber froh. Endlich funktioniert ein Pick von mir mal.
Soll das denn heißen?
Und wir machen.
Du hast ja Harry Kane auch schon in die Startelf gesungen. Stimmt. In die Elf des Tages.
Da war ich ganz mutig. Hoffenheim gegen Heidenheim, auch Samstagnachmittag. Mhm. Da frage ich mich, was wird denn das für ein Spiel? Hoffenheim noch ohne Heimpunkt, Heidenheim noch ohne Auswärtspunkt. Um Gottes Willen.
Spielabbruch meinst du?
Weiß ich nicht, einigt euch am grünen Tisch oder so. Nein, also wie geht das aus? Hoffenheim zu Hause wirklich, also diese zwei Gesichter sind ja fast nicht zu erklären, dass sie alle Punkte auswärts geholt haben.
Ich habe eine Erklärung.
Ja, lass mal hören.
Erstes Spiel Eintracht Frankfurt, zweites Spiel Bayern München, drittes Spiel 1. FC Köln. Da hätte man vielleicht was holen können, bin ich bei dir, aber ansonsten ist es ja schon auch so. Und dann waren sie auswärts, haben sie halt einfach deutlich einfachere Gegner gehabt bisher.
Ja, klingt schlüssig. Erspielen sich die drittmeisten Großchancen. Ich sehe sie jetzt auch gegen Heidenheim tatsächlich dann auch wirklich vorne. Heidenheim ist eben möglicherweise die schwächste Mannschaft in der Liga aktuell, die sich zwar auch aufbäumen können, wie jetzt gegen Bremen. Da haben sie wirklich auch leidenschaftlicher dann auch sich den Punkt erspielt und haben, glaube ich, so oft aufs Tor geschossen wie noch keine andere Mannschaft in dieser Bundesliga-Saison. Aber ja, es ist dann einfach auch nicht an jedem Wochenende, glaube ich, abzurufen.
Also ich bin der Meinung, dass die sich tatsächlich so auch strukturell gefangen haben, vor allem im Offensivspiel. Jetzt kommt mit Pieringer, der ist eingewechselt worden schon vergangene Woche, Honsa kommt auch, kommen die beiden besten Torschützen der vergangenen Saison zurück. Ich bin tatsächlich so gefühlt echt bei einem Unentschieden, weil du hast zwei Dinge, die bei der TSG problematisch sind, Konteranfälligkeit und auch Schwäche bei Standardsituationen. Beides ist jetzt nichts, wo Heidenheim bisher so richtig krass rausgestochen ist, aber es ist zumindest was, was so per se der Historie nach erstmal immer so Heidenheimer Signature-Moves waren. Und deswegen, das kann ich mir, also ich bin, die TSG bekommt ein Gegentor und deswegen bin ich beim Unentschieden. Vielleicht sogar bei einem so ein 2-2 oder so.
Und bei der Elf des Tages hätte ich Grischa Prömel mal rausgepickt, der ja zwar noch nicht in der Startelf stand, aber jetzt wirklich nach seiner schweren Verletzung immer stärker wird. Glaube ich auch den Anspruch hat, vielleicht mal wieder von Beginn an zu spielen, schon zweimal getroffen und weil wir auch einen fürs Mittelfeld brauchen.
Ich hätte, also Prömel kann ich mich mit anfreunden, ich hätte jetzt sonst Mainka vielleicht mal vorgeschlagen als Abwehrspieler, der ja, der wird auch viel zu tun haben. Und der hat in den vergangenen Wochen eigentlich echt immer ganz ordentlich gespielt. Vor allem ja auch der Dauerbrenner. Ich glaube, letzte Spiel für Heidenheim, was er verpasst hat, wo er gar nicht gespielt hat, war irgendwann in der zweiten Liga. Mhm. Vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so. Ja, aber also warte mal, auf wen einigen wir uns?
Ja, wenn,
haben wir denn schon genügend Innenverteidiger, Tobi?
Wir haben bisher Schlotterbeck.
Ja, dann lass uns doch, aber gut, du darfst gerne auch mal wieder irgendwen nehmen.
Ja, wenn du mit Prömel okay bist, dann...
Wie viele Sechser haben wir?
Prümmel. Also Sechser, ja gut, er kann er spielen ja doch, ja.
Kannst oder sehen. Achter, ja, also wir brauchen ja Zentrumspieler. Wen haben wir denn sonst noch?
Ja, ich hätte immer noch einen zweiten von den Bayern nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mal Pavlovic-Time ist, dass der mal trifft vielleicht sogar auch.
Kann ich mir gegen Gladbach auch vorstellen, ja.
Den könnte man natürlich auch nochmal picken, weil wir brauchen ja eh...
Ja komm, schreib Prümmel auf, meine Herren, dann mach's doch einfach.
Gut. Nächstes Spiel,
ja.
Wir gucken auf den Freitagabend, Werder Bremen gegen Union Berlin, damit geht's los, das ist 12. gegen 9. in der Tabelle aktuell, das sind zwei so typische Mittelfeldmannschaften und ich glaube, da bleiben sie auch bis zum Saisonende. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr dahingehend dann ja doch entspannte Saison für beide. Die Frage ist jetzt in diesem Spiel, wer kontert besser, denn das können beide ziemlich gut oder machen beide ziemlich häufig. So, Union ist die Auswärtsmannschaft, deswegen sehe ich da, glaube ich, Union tatsächlich ein bisschen vorne.
Ja, Werder, also ich weiß nicht, ob Werder wirklich eine so richtig entspannte Saison haben wird. Bei denen sehe ich im Moment noch halt dieses Personalpuzzle in der Abwehr und ich weiß gar nicht, wann sich das wirklich löst, weil du hast ja ganz viele, die sehr langwierige Verletzungen haben. Agu fällt mindestens bis Ende des Jahres auf Weiser, ist mit Kreuzbandriss noch ewig raus. Du hast jetzt Isaac Schmidt, der dann irgendwie der Ersatz für die Außenverteidigerposition war, immer noch nicht wieder im Training, auch fraglich für das Spiel. Und das kann, finde ich, gegen Union tatsächlich auch den Ausschlag geben, weil diese individuelle, vor allem dieses Tempo, das Union vorne hat, das ist schon echt eine Challenge zu verteidigen. Und ich bin bei Oliver Berg.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Du ausgerechnet, weil er ein alter Werder-Spieler
natürlich.
Ist, genau.
Ja, natürlich habe ich Oliver Berg auch. Ja gut, dann ist es ja safe. Ja klar, Oliver Berg macht das 1-0 für Union in Bremen.
Und das 2-0 auch.
Oder Derrick Köhn, möglicherweise auch.
Derrick Köhn, auch ausgerechnet. Ich bin bei Oliver Berg, weil auch da diese linke Abwehrseite von Werder ist halt einfach die Problemzone, wenn Isaac Schmidt nicht fit wird. Selbst wenn er fit wird, hat er jetzt irgendwie 10 Tage nicht trainiert oder so. Da sehe ich Potenzial.
Dann stellen wir Oliver Berg vorne rein und Kane auf die 10 dahinter in unserer Elf des Tages.
Oder wir bauen mit Flügelspielern. Also Oliver Berg dann tatsächlich auf dem rechten Flügel.
Lass uns erstmal noch warten, bis wir alle zusammen haben, denn wir haben ja noch ein paar Partien.
Ja.
Leverkusen gegen Freiburg am Sonntag. Mit der Frage, wer verdaut Europa besser? Leverkusen richtig überfahren worden zu Hause gegen Paris. Freiburg dafür mit ein bisschen weniger Pause, weil sie in der Europa League ran müssen. Da ist die Frage, wie das ausgeht. Also es ist auch so ein Unentschieden-Spiel vielleicht dann auch, oder?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Unentschieden-Spiel ist tatsächlich. Du hast bei Freiburg-Osterhage fraglich, der wird die Europa-League-Partie, die ja heute erst stattfindet, auf jeden Fall verpassen. Das wäre schon ein herber Ausfall. Aber wenn er heute die Partie verpasst, ist er vielleicht, also ist jetzt nicht gemeldet, dass es irgendwie eine krasse Verletzung ist, irgendwie was Muskuläres oder so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er dann spielt. Du hast bei Bayer halt immer noch diese Baustelle Defensive, weil, also Quanza kommt zwar zurück, aber Vázquez ist immer noch fraglich. Wahrscheinlich wird wieder Arthur spielen. Dass ich den defensiv für nicht besonders stark halte, habe ich schon gesagt. Und deswegen bin ich gerade bei Derry Scherhand als Spieler. Und dann hätten wir einen zweiten Flügelspieler in Offensiven, der da Probleme, glaube ich, bereiten könnte über die linke Seite.
Aber wir haben auch schon Dompe, wir haben schon Doan über die Flügel. Ich habe, ja,
so,
wobei
gut.
Es
ist ja, auch, dann müssen wir Berg ja ins Zentrum stellen.
Ja,
dann haben wir gar keine andere Wahl.
Ich hatte mir Jonas Hofmann aufgeschrieben, weil er auch ein bisschen frischer ist, in der Champions League nicht spielberechtigt, hat jetzt gegen Mainz auch gut gespielt, stand da in der Startelf, 2 Tore vorbereitet.
Also bei Leverkusen gerade underrated finde ich auf jeden Fall Garcia. Der ist gerade unnormal. Also ich finde auch weil er 2 Tore gegen PSG gemacht hat, aber auch in den letzten Spielen, finde ich, der entwickelt sich immer mehr zum Leader. Und dann hätten wir mal einen für die 10 und könnten Harry Kane vorne im Zentrum lassen. Und Oliver Berg müsste dann halt einfach Rechtsverteidiger spielen.
Jetzt wird's wild.
Ja, Kwasniok-Style. Machen wir einfach.
Ich verliere den Überblick. Ja, also wen nehmen wir?
Das überrascht mich total.
Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger.
Noch einen?
Ja, wir haben ja nur Schlotterbeck.
Ja, was ist dann mit Ginter?
Matthias Ginter.
Random jetzt. Noch nicht ein Wort drüber geredet.
Warum nicht?
Ja, aber auch da Freiburg 55% Tore nach Standardsituationen. Auch da könnte Ginter ja möglicherweise gegen die, vor allem bei Eckbällen, wirklich sehr anfälligen Leverkusener.
Und vor allem Freiburg auch hinten raus immer viele Tore. Ne? In der Schlussviertelstunde, glaube ich, nur Bayern mehr Tore geschossen. Die sind tatsächlich...
Aber ich hab gleich bei der nächsten Partie auch noch einen Innenverteidiger-Pick. Aber von mir aus können wir Ginter erstmal aufschreiben, wenn du willst.
Oh Gott.
Was fehlt uns denn noch?
Das wird
eigentlich
ein Chaos. Also ich gehe mal durch, was wir bisher haben. Wir haben Damen im Tor, wir haben Schlotterbeck und Ginter als IVs. Dann haben wir Prömel und Pavlovic jetzt auch auf der 6.
Lass mal warten erstmal.
Okay, Prömel haben wir auf jeden Fall. Und dann haben wir vorne Dompe, Berg, Kane und Doan.
Bisschen viele Stürmer.
Komm, wir machen damit dann direkt mal weiter mit Stuttgart gegen Mainz. Unsere letzte Partie. Ich würde Maxi Mittelstädt aufbieten, der... immer besser wird. Es ist die Mannschaft des VfB sind ja so die Flankengötter. Er gehört dazu.
Kann man machen? Ich überlege gerade. Mittelstädt hat ja im letzten Spiel auch getroffen. Das hat natürlich nichts mit Außenverteidigerposition zu tun gehabt in der Situation. Ne? Also generell ist der VfB zurück im Flow. Generell sehe ich sie gegen Mainz auch eigentlich mit der besseren Ausgangslage. Das Mainzer Pressing kann Stuttgart Probleme bereiten.
Ja, aber also, na, die Form spricht eindeutig für den VfB. Die
ja, haben total.
Jetzt viermal gewonnen in der
ohne
Liga.
Frage, ohne Frage.
Und Mainz hat dreimal verloren.
Ja.
Der VfB beide, zu Hause noch kein Gegentor bekommen.
Beide spielen international noch, ohne Frage. Ich bin aber bei Finn Jeltsch, der aber dann kein Außenverteidiger wäre. Weil ich finde, so gegen so pressingstarke Mannschaften hat der, auch wenn er jetzt zuletzt verletzt war, könnte jetzt aber, ich kann mir gut vorstellen, dass er in einem der beiden Spiele, entweder Europa League oder dann in der Bundesliga gegen Mainz startet, das ist so der Zug, der Joker im Spielaufbau, weil der halt einfach ein super starkes Dribbling hat. Und dann dribbelt der an und schafft auf einmal Dynamik und überlädt damit auf einmal das Zentrum, um Bewegung reinzubekommen. Und das ist was gegen dieses 1 gegen 1 von Mainz, das ist für Mainz tödlich.
Wir können ja auch Jeltsch nehmen und mit einer Dreierkette spielen.
Ja, aber dann lassen wir Berg dann als Flügelverteidiger, also als Schienenspieler spielen, oder? Ist auch irgendwie Banane, ne?
Benze Baini hätte man auch noch nehmen können, finde ich. Auch in einer guten Form,
ey,
aber...
Genau, das ist überhaupt, den habe ich auf dem Zettel sogar. Daniel Svensson, Dortmund gegen Köln.
Gut, dann eben Svensson.
Ja.
Ist das eine schwere Geburt gewesen, aber wir haben unsere Elf des Tages, werden sie nachher feinsäuberlich nochmal aufschreiben.
Genau.
Und sprechen jetzt über die zweite Liga, denn die spielt auch am Wochenende. 10. Spieltag, der Tabellenführer, die SV Elversberg am Samstag in Bielefeld und der zweite, der FC Schalke, am Freitag zu Hause gegen Darmstadt, das ist Zweiter gegen Vierter, ist ja fast schon so das Spitzenspiel am Wochenende. Mhm. Und die Frage ist der FC Schalke nach diesem Wochenende endlich Tabellenführer?
Boah, also ich...
Das kommt darauf an natürlich, was Elversberg in Bielefeld macht, die viermal in Serie verloren haben, also die haben keine gute Form aktuell.
Nee.
Haben möglicherweise aber mit der Heimstärke dann doch auch die Möglichkeit, da was wieder gut zu machen. Ja. Und Schalke gegen Darmstadt ist ja erst in der Liga und dann noch im Pokal. Ja. Ne, kommt es ja dann nochmal zur Revanche. Schalke aber trotzdem irgendwie, wenn man Elversberg jetzt mal ausklammert, schon das Team der Stunde in der zweiten Liga. Also da sagen schon sehr viele, das kann mit dem Aufstieg klappen in dieser Saison. Weil ja einfach natürlich haben diese Bombendefensive. Wenigste Gegentore der Liga, glaube ich, oder?
Ja.
Aber es ist nicht nur das. Sie,
bester Torwart, muss man an der Stelle auch sagen, auch statistisch.
Ja, wenn du die wenigsten Gegentore kriegst, ja.
Ja, auch so, also wenn du in die tiefer gehenden Statistiken schaust.
Und was eben so beeindruckend ist, dass sie den Gegner auch direkt am Anfang auch so stressen können, viele Tore direkt am Anfang machen, aber dann auch das Tempo variieren können. Die können natürlich nicht über die komplette Spielzeit immer dann so eine Intensität an den Tag legen, aber das schafft Miron Muslic super, das von außen zu dosieren und das dem Spiel auch anzupassen. Und das macht Schalke zu einer richtig guten Mannschaft aktuell.
Ja, total. Es ist gegen Darmstadt, die ja eigentlich ein ganz ähnliches Konzept verfolgen. Also auch wenn du in Statistiken schaust, sieht sehr, sehr viel sehr gleich aus. Ne? Also was sowohl die Gegentore, ich glaube Darmstadt zweitbeste Abwehr der Liga, dann auch dieses, das Pressing passt ja auch, oder ist ja auch Florian Kohfeldt Idee. Der hat vielleicht noch so ein bisschen mehr Ballbesitzansatz dabei, aber so insgesamt geht es schon auch eher über die Intensität. Und dann bin ich da auch bei einem Spiel, was durchaus auch ein 0-0 sein könnte. So. Also, und zwar in beiden Spielen. Ne? Im Pokal rechne ich fest mit Verlängerung.
Ich wollte gerade sagen, im Pokal wird es nicht 0-0 ausgehen.
Naja, nach 90 Minuten.
Nach 120?
Möglicherweise. Also, ich glaube, das werden Low-Scoring-Games auf jeden Fall. Und irgendwie so Lucky-Punch-mäßig wird ein Team es reißen. Ich kann mir jetzt auf Schalke in der Arena vorstellen, das ist ja, die Euphorie ist ja unglaublich gerade, dass das den Ausschlag geben kann. Und im Pokal, ja, wie gesagt, mal gucken, wer dann nach 120 Minuten möglicherweise beim Stand von 0-0 oder 1-1 da das Elfmeterschießen gewinnt.
Beim Pokal sind wir noch nicht, sondern jetzt erstmal Liga. Wir schauen uns das in Ruhe an. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga, wie gewohnt, in voller Länge bei uns zum Hören in der Sportschau-App. Hört auf unsere Worte und hört vor allem auf unsere Elf des Tages. Ich nenne sie jetzt nochmal, so wie wir sie jetzt hier aufgeschrieben haben. Wir posten es auch nochmal. Also im Tor hinten Damen. Davor haben wir Mittelstädt, Schlotterbeck und Ginter. Davor Svensson, Prömel, Pavlovic und Doan. Und vorne Dompe, Kane und Berg. Und wenn das so eintritt, dann machen wir ein Fass auf.
Ja,
ihr Lieben,
ihr seid alle eingeladen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Sonntag wieder, wenn wir auf den Spieltag zurückblicken. Wieder wir beiden an der gleichen Stelle. Bis dahin, euch ein schönes Fußballwochenende.
Macht's gut.
Tschüss.